Hey, so schön hier zu sein. Geht's euch gut? Seid ihr frisch und munter an diesem Tag? Ich freue mich auch total hier zu sein. Ich liebe dich, Stefan. Ich liebe deine Family. Ich liebe das, was ihr macht. So inspirierend. Ich darf heute hier sein mit Flo. Flo ist aus unserem Team und er war heute Morgen schon mit dabei, als alles aufgebaut wurde und so. Konnten wir da schon ganz viel lernen. Richtig, richtig stark. Und ich vermisse meine Family. Zu Hause. Ich habe zwei Kids, das dritte ist unterwegs. Ja, ist gut. Und ich habe gestern Abend ein Video gekriegt von meiner Frau. Sie hat mir ein Video geschickt von meiner eineinhalbjährigen Tochter. Sie ist an die Gesichtscreme von meiner Frau gegangen. Und sie war komplett vollgeschmiert. Unser ganzes Schlafzimmer war vollgeschmiert. Aber sah süß dabei aus. Anyway, okay, hey, ich will mit uns reinstarten in die Predigt und jetzt mache ich auch meine Stoppuhr an. So, kennt ihr diese Momente, wenn etwas in eurem Leben passiert und von einem Moment auf den anderen ändert sich eure Priorität, die ihr im Leben habt? So von einem Moment auf den anderen. Ich gebe euch ein Beispiel. Als es den Lockdown gab, waren wir noch in unserer alten Wohnung, wir saßen da zusammen, meine Frau und ich, Sohn war noch nicht da, unser erster. Und auf einmal ging unser WLAN nicht mehr. Ich meine, Lockdown war schlimm. Aber Lockdown ohne WLAN, das ist schon eine Herausforderung. Und von einem Moment auf den anderen hatte ich eine richtig große Priorität. Ich musste mein WLAN wieder in den Griff kriegen. Ich habe mit unserem Anbieter gesprochen, ich habe telefoniert, ich war bereit, minutenlang in der Warteschleife zu sein. Ich habe mit meinen Freunden gesprochen, ich habe mich bei meinen Freunden beschwert. Ich habe gesagt, wenn die mich als Kunden behalten wollen, dann sollten sie richtig schnell dieses WLAN wieder in den Griff kriegen. Und das war meine absolute Prio für Tage. Und dann haben die das in den Griff gekriegt. Und ich, keine Ahnung, also es hat nicht einen Tag gedauert, da habe ich nicht mehr über das WLAN nachgedacht. Also es gibt Dinge in unserem Leben, wenn wir Prioritäten haben, die verändern sich. Aber wenn du sagst, du bist mit Jesus unterwegs und du liebst Jesus und du folgst ihm nach, gibt es Prioritäten, die sollten immer an oberster Stelle stehen, egal was passiert, egal wie es dir geht, egal was in deinem Leben los ist. Und ich glaube, das ist das, was der Herzschlag Gottes auch ist. Und ich glaube, den Herzschlag Gottes, den sehen wir ganz stark in 1. Timotheus 2,4, wo Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist der Herzschlag Gottes. Er möchte, dass jeder Gott kennenlernt. Er möchte, dass jeder eine Freundschaft zu ihm hat. Das ist was ihn ganz tief prägt. Ich meine, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir Woche für Woche tolle Gottesdienste feiern können. Obwohl Gottesdienste der Hammer sind und ich liebe es. Ich liebe den Gottesdienst, den ihr hier macht. Ich liebe unsere Gottesdienste, die wir feiern. Aber wenn wir nur Gottesdienste feiern, um Gottesdienste zu feiern, dann verpassen wir den Punkt. Wir wollen Orte schaffen, wo wir Menschen einladen können, damit sie eine Begegnung haben mit Jesus, dass sie ihr Leben Jesus geben, ihr Leben verändert wird, dass sie Freiheit erfahren, in Bestimmung reinkommen. Das ist doch der Grund, warum wir Gottesdienste machen. Und das ist der Herzschlag Gottes. Und ich glaube, dass wir ganz neu mit diesem Herzschlag in Berührung kommen dürfen. Deswegen ist es so cool, dass ihr in eine Themenreihe gestartet seid in der letzten Woche. Jesus, meine Freunde und ich, wo wir genau mit diesem Gedanken unterwegs sind. Wie kann ich das, was Jesus in meinem Leben getan hat, nicht nur für mich behalten, sondern es weitergeben an meine Freunde? Und wie können sie auf dem Weg zu Jesus kommen? Wie kann ich sie begleiten auf diesem Weg, dass sie auch Jesus kennenlernen können? Und das wollen wir uns heute mal mit einem ersten praktischen Schritt anschauen, dass das nicht nur ein frommer Wunschgedanke bleibt, sondern auch wirklich Realität in deinem Leben sein kann. Dass in deinem Umfeld sich Menschen für Jesus entscheiden. Und ich weiß, dass du vielleicht jetzt hier sitzt und denkst so, okay, jetzt kriege ich praktische Tools. Das kann ich machen, damit Menschen sich für Jesus entscheiden. So muss ich Dinge erklären, so muss ich Dinge machen. Aber das, was ich heute mit euch vorhabe, das ist vielleicht nicht so sexy, wie ihr denkt. Okay? Das ist etwas, das so wesentlich ist und das wir ganz oft übersehen. Und deswegen lasse ich die Bombe einfach platzen. Starte mit Gebet. Wenn du willst, dass deine Freunde sich für Jesus entscheiden, dann beginnt es immer mit Gebet. Und wenn wir schon beim Thema sind, lass mich kurz beten. Jesus, ich bete, dass du uns eine neue Leidenschaft auch für das Gebet schenkst. Und ich bete, dass wir mit deinem Herzschlag synchron sind. Dass wir einen Wunsch haben in unserem Herzen, dass unsere Freunde sich für dich entscheiden und dich kennenlernen, Jesus. Das wäre das Größte, was wir mit unserem Leben erleben könnten. Und darum bitten wir dich an diesem Sonntag, dass du das neu in unser Herz hineinlegst. In Jesu Namen. Amen. Warum beten? Warum Gebet? Wenn wir uns Jesus anschauen, dann ist Jesus nicht nur der Retter unseres Lebens, sondern er ist auch unser Vorbild, wie er sein Leben gelebt und geführt hat. Jesus ist im Grunde Prototyp eines Menschen. Was du bei ihm siehst, ist eigentlich der Plan Gottes gewesen für dich von Anfang an. Deswegen orientieren wir uns auch an dem Lebensstil von Jesus. Und was wir bei Jesus sehen, ist, dass Gebet für ihn eine unfassbar wichtige Rolle gespielt hat. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 4, Verse 1 bis 2, ich paraphrasiere das einfach oder fasse es zusammen. Bevor Jesus in seinen Dienst gestartet ist, ist er in die Wüste gegangen, nach seiner Taufe wurde in die Wüste geführt und hat 40 Tage gefastet und gebetet. Bevor er irgendwas gemacht hat, das war seine Vorbereitungszeit, das Böse zu konfrontieren, im Gebet sich vorzubereiten, auf Gott zu hören, von ihm inspiriert zu werden, die Dinge da vorzubereiten und alles, was im Leben von Jesus zu sehen war danach, ist auf dieser Grundlage aufgebaut, dass er sich Zeit genommen hat für Gebet, fürs Fasten, um da etwas zu bekommen für sein Leben und für seinen Dienst. Da war ein direkter Draht zu Gott, von ihm zu hören, Kraft bekommen, Wegweisung zu bekommen, seine Perspektiven zu sehen. Das ist, was im Gebet alles passiert. Und Gebet ist so wichtig, Freunde. Wir unterschätzen das so oft, weil wir oft denken so, wir kriegen das irgendwie hin, müssen uns nur gut anstrengen. Aber ganz oft machen wir den Fehler, dass wir denken, dass wir es haben, was es braucht, um unsere Freunde zu Jesus zu führen. Lass mich dir sagen heute Morgen, du bist nicht schlau genug, deine Argumente sind nicht stark genug, du bist nicht inspirierend genug, um deine Menschen und Freunde und Familie zu Jesus zu führen, sondern es ist das Gebet. Warum? Weil wir mit dem Gott uns connecten, der Menschen rettet. Du kannst Menschen nicht retten, der Job ist vergeben. Sein Name ist Jesus. Der rettet Menschen. Du kannst für Menschen beten. Und das ist, wo wir uns auch bewusst machen, was sind die Machtverhältnisse? Was ist in meiner Macht? Was ist in Gottes Macht? Und in Gottes Macht ist es, Menschen zu retten, sie zu erreichen, sie zu verändern. Und deswegen beten wir immer wieder und wir bringen Menschen zu Gott. Oder wenn wir uns das weiter anschauen, in Lukas Kapitel 6, Verse 12 bis 14 steht Jesus vor einer ganz wichtigen Entscheidung. Inzwischen hat er einige Menschen um sich versammelt und jetzt steht er vor der Entscheidung, wen hole ich ganz eng in mein Team? Klammer auf, es ist wichtig, wer dich umgibt. Es ist wichtig, welche Leute in dein Leben reinsprechen dürfen, in welchen Leben du hineinsprechen darfst. Und Jesus hat diese Entscheidung von seinem engen Circle, von den Leuten, mit denen er unterwegs ist, nicht leicht getan und so gesagt, okay, mal gucken, wer dazukommt, sondern Jesus macht einen ganz wichtigen, trifft eine ganz wichtige Entscheidung. Wir lesen das ab Vers 12. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Das nächste Mal, wenn du eine wichtige Entscheidung für dein Leben treffen solltest oder musst, eine ganze Nacht lang beten und mit Gott im Gebet sprechen, wäre eine Idee. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus, die er auch Apostel nannte. Es waren Simon, den er den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Sohn von Alpheus, Simon, der Zelot, Judas, der Sohn von Jakobus und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Warum betet Jesus? Jesus ist doch auch Gott. Ich meine, er wäre doch in der Lage, einfach sich hinzustellen und zu sagen, du, ihr seid in meinem Team. Ich meine, oder er hätte es aus seiner Intuition heraus machen, aus dem Bauchgefühl. So. Oder, ich meine, Jesus, wenn jemand Menschenkenntnis hat, dann Jesus, oder? So aus seinen Menschenkenntnissen heraus, was hätte er noch machen können? Er hätte ja vielleicht so ein Assessment Center aufmachen können. So, ich schicke mal alle los zum Predigen und dann gucke ich mal, wer am besten predigen kann. Ich schicke mal alle los zum Krankenbesuchen, mal gucken, wer die besten Krankenbesucher sind. So, aber was Jesus verstanden hat, ist, dass er eine Perspektive des Himmels braucht auf diese Menschen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ohne das Gebet von Jesus wären die Leute, die in seiner Truppe sind, wahrscheinlich nicht in seiner Truppe. Warum sage ich das? Wer war in seiner Truppe? Da waren Leute drin, die ein unbändiges Temperament hatten. Da waren Leute, die dauernd irgendwie außer sich, da gab es die sogenannten Donnerbrüder. Die konnten sich nicht zusammenreißen. Da gab es korrupte Zoll- und Steuereintreiber. Da gab es Leute, die es einfach nicht gecheckt haben, die ganze Zeit nicht. Und trotzdem hat Jesus sie in seinen engen Kreis reingeholt. Und ich glaube, das ist, was passiert, wenn wir für unsere Freunde beten, ist nicht, dass unsere Freunde verändert werden, sondern dass wir verändert werden. Dass Gott unseren Blick verändert auf die Menschen. Wer von euch ist froh, dass Gott euch trotzdem ausgesucht hat, obwohl er gesehen hat, was für Fehler du gemacht hast, was für Versagen du hast, dass du Dinge nicht in deinem Leben auf die Reihe kriegst und dass er nicht gesagt hat, so, oh, oh, nur weil du es nicht auf die Reihe kriegst, mache ich jetzt keine Geschichte mit dir. Nein, er schaut darüber hinweg und er schaut rein in dein Herz, sieht das Potenzial deines Lebens, sieht, was er mit deinem Leben machen kann, schaut die Geschichte an, die entstehen könnte, und das ist, was ihn antreibt. Und ich glaube, das ist, was auch wir tun sollten, wenn wir für unsere Freunde beten. Nicht, Gott, verändere unsere Freunde, sondern Gott, verändere meinen Blick. Zeig mir die Geschichte, die du mit ihnen schreiben könntest. Weil wenn du das verstehst, dann siehst du deine Freunde anders. Dann hast du eine andere Leidenschaft. Dann denkst du dir so, Mann, ich würde mir so sehr wünschen, dass sie in diese Geschichte, die Gott mir für sie gezeigt hat, hineinkommen. Dann wirst du anders beten. Dann wirst du nicht sagen, Gott, verändere sie, mach ihr Herz weich. Nee, Gott, wir beten, dass du Himmel und Hölle alles in Bewegung setzt, um sie zu retten. Weil wir wollen, dass diese Geschichte geschrieben wird. Wir wollen sehen, dass sie verändert werden. Das ist, was im Gebet passiert. Im Gebet klärst du die Machtverhältnisse. Gott rettet, nicht ich. Im Gebet bekommst du eine neue Perspektive. Gott zeigt dir, wie er Menschen sieht. Und Gebet war so wichtig, dass eines Tages die Leute, die Jesus umgeben haben, zu ihm gekommen sind und eine ganz wichtige Frage gestellt haben. Ich weiß nicht, welche Frage du Jesus gestellt hättest, wenn du die Möglichkeit hättest. Also, Jesus, erklär mir mal diesen Trick mit Wasser und Wein. Weil der ist schon cool. Oder sag mir mal, was ich machen muss, um auf Wasser zu gehen. So, was fragen die Leute, die ganz eng waren bei Jesus? Lukas 11,1. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen, wie er es immer getan hat. Und er kommt dann zurück, als er es beendet hatte. Dann bat einer der Jünger, sag uns doch, wie wir beten sollen. Warum stellen sie diese Frage, Herr, lehre uns zu beten? Weil sie gemerkt haben, das, was Jesus über den Tag macht, entscheidet sich am Morgen im Gebet. Den Menschen, denen er begegnet, das ist morgens schon entstanden. Und ich glaube, dass wir ganz neu inspiriert werden dürfen, zu beten, wenn wir den Wunsch haben, dass unsere Freunde sich für Jesus entscheiden, dass wir beginnen mit Gebet. Das hat eine riesen Auswirkung. Ich glaube, jetzt wisst ihr alle Bescheid, dass wir beten sollten, oder? Es ist wichtig. Es ist nicht das Letzte, was wir tun, sondern unsere erste Option. Aber warum beten wir nicht? Warum fällt es uns so schwer, konstant dran zu bleiben im Gebet? Kennt ihr das? Du nimmst dir das vor, ich werde jetzt jeden Tag beten. Du betest den ersten Tag und dann den zweiten Tag und am dritten Tag so, mache ich abends. Und dann kommst du abends nach Hause und denkst dir so, oh, ich bin echt müde und die Kids und ich mach's morgen. Und dann passiert's nicht mehr. Kennt ihr das? Oder geht's nur mir so? Komm, wir sind eine Kirche, lass uns mal ehrlich sein. So. Ich habe mal so ein paar Gründe rausgesucht und es gibt definitiv mehr, aber einfach ein paar Gründe, warum wir nicht beten. Aus dem Gespräch heraus mit Leuten aus unserer Kirche, das ist, was sie mir gefeedbackt haben, sagen manchmal so, Thomas, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Was sage ich da? Was soll ich beten? So, als Kind lernt man das, ich baue den Grund, die Wände, das Dach, die Fenster, schließ die Fenster, mach die Augen zu und bete, danke Jesus, Amen. So, was betest du da? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gut, dass du diese Frage hast, die beantworte ich gleich. Das andere ist, dass Leute sagen, ich bin zu beschäftigt. Thomas, wenn du meinen Alltag kennen würdest, ich stehe morgens auf und ich mache gerade meine Augen auf, meine Kids wollen was von mir. Oder ich weiß, ich muss gleich bei einem Meeting sein und dann frühstücke ich auf dem Weg zur Arbeit und ich lenke das Auto mit meinem Knie, weil ich muss ja irgendwie Kaffee und Brötchen und ja, come on, ich kenne euch. Ja, das macht so, wir sind so gestresst und wir haben so viel zu tun, so beschäftigt und dann irgendwie, ich komme nicht zur Ruhe, Thomas, und ich kann dann irgendwie auch nicht ins Gebet rein und manchmal so ein Stoßgebet, aber dann reicht es auch. Also, und dann sagen Leute auch zu mir, Thomas, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Manchmal bezweifle ich, dass es funktioniert. Ich habe gebetet und hat sich nichts verändert. Ich habe gebetet und geglaubt und gehofft und es ist nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann mal aufgegeben zu beten. Wir werden gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, aber egal, was dein Grund ist, nicht zu beten. Es sollte niemals stärker sein, als deine Leidenschaft für deine Freunde, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Weil das ist, was mich ganz neu bewegt. Die Ewigkeit ist echt. Der Himmel und die Hölle sind reale Orte. Und uns ist es nicht egal, wo Menschen ihre Ewigkeit verbringen. Das lässt uns nicht kalt. Und kein Grund ist stark genug, nicht zu beten, wenn wir uns das vor Augen führen. Weil wir sagen, hey, wir haben so eine Leidenschaft, dass wir unsere Ewigkeit mit unseren Freunden und Familie verbringen. Und deswegen geben wir dem nochmal eine neue Chance. Lass uns dranbleiben im Gebet. Lass kein Grund stark genug sein, dich vom Gebet abzuhalten. Weil der Feind weiß, dass wenn du nicht betest, dann ist das Entscheidende noch nicht getan. Ich beschreibe Gebet immer so. Gebet ist die Bühne, die gebaut wird, auf der Gott ein Wunder tut. Gebet ist die Bühne, auf der Gott ein Wunder tut. Und du betest für deinen Freund und da wird eine Bühne gebaut und du wirst sehen, wie Gott auf dieser Bühne im Leben deines Freundes ein Wunder tut. Deswegen lasst uns dranbleiben im Gebet. Und wofür beten wir dann eigentlich? Ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4. Paulus schreibt ihn aus dem Gefängnis heraus. Ich möchte ihn kurz vorlesen und dann daraus drei Gebete auch nehmen, die wir beten können. Ganz praktisch, ganz einfach, die wir beten können. Ich lese es mal vor. Lasst nicht nach im Beten. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen, das in Christus beschlossen ist. Als Verkünder dieses Geheimnisses sitze ich hier im Gefängnis. Bittet Gott darum, dass ich es weiterhin offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Blickt auf die, die nicht, im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Mal alleine über diese Texte kann man eine Themenreihe machen. Da steckt so viel drin. Wenn ihr Außenstehende über euren Glauben Auskunft gebt, dann tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, ist nicht, dass ihr es könnt oder hinkriegt, aber bemüht euch wenigstens, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Das ist ein richtig knackiger Text von Paulus, der nochmal uns vor Augen führt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollen wir uns vor Augen führen und Menschen sein, die wissen, worauf es ankommt und die ihre Zeit hier auf dieser Erde ausnutzen. Dir ist eine bestimmte Zeit gegeben und Paulus sagt, nutz diese Zeit. Nutz diese Zeit und mach den größten Unterschied in dieser Zeit. Und das Beste, was du mitnehmen kannst in deine Ewigkeit, sind deine Freunde und deine Family und Menschen, die du inspiriert hast und für den Glauben begeistert hast. Was kannst du beten aus diesem Text heraus? Das Erste, was du beten kannst, ist für das, was dein Herz bricht. Aber wenn ich das lese, was Paulus hier aufschreibt, dann fällt mir auf, Paulus hat den gleichen Herzschlag wie Jesus. Ihm ist es nicht egal, was passiert. Das Anliegen von Jesus war sein Anliegen. Und er betet dafür, dass er Menschen mit dieser großartigen Botschaft bekannt machen kann. Das ist das Beste, was den Menschen passieren kann. Wenn wir über Jesus nochmal nachdenken, gibt es eine Szene in der Biografie von Jesus, wo Jesus auf einem Hügel steht und die Menschen anschaut. Und da wird es so beschrieben, dass er die Menschen anschaut und sagt, das sind wie Schafe ohne einen Hirten. Und dann wird das so gesagt, Jesus hatte Mitgefühl. Wenn du dir das griechische Wort anschaust für Mitgefühl, dann heißt das Wort wörtlich übersetzt, seine Eingeweide drehten sich um. Das hat er körperlich gespürt, dass es ihn bewegt hat, es hat ihn nicht kalt gelassen, dass es Menschen gibt, die keinen Hirten haben, dass es Menschen gibt, die nicht mit ihm in Beziehung sind. Das hat ihn nicht einfach so, ja, schade für euch, sondern es hat ihn innerlich bewegt. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu beten, sollte unser erstes Gebet sein, Jesus, tut mir wirklich leid, dass mein Herzschlag noch nicht ganz synchron ist mit deinem. Weil ganz ehrlich, so oft laufe ich durch die Stadt und ich habe nicht diesen Gedanken und nicht diese Perspektive. Gestern sind wir durch die Stadt gelaufen, aber dann kam der Gedanke nochmal hoch und ich habe mir all die Leute angeschaut in Düsseldorf, die unterwegs waren und einen guten Abend genossen haben und ich dachte mir so, ihr braucht alle einen Hirten. Ihr seid alle auf der Suche nach einem Hirten. Und ich glaube, dass es unser Gebet sein kann, dass wir zuallererst sagen, Jesus, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Ich will da eins sein mit dir. Ich will, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Und du wirst feststellen, wenn du dieses Gebet sprichst, Jesus, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht, du wirst Menschen anders sehen. Du wirst einen anderen Herzschlag haben. Dir werden Dinge nicht mehr egal sein, die dir vorher egal waren. Du wirst Dinge anders bewerten, als du die vorher bewertet hast. Weil auf einmal Gottes Geist nochmal Dinge formt, der deinen Blick verändert. Das Zweite, was du beten kannst aus dem Text heraus ist, gib mir Möglichkeiten, über dich zu sprechen. Paulus sagt, ich sitze im Gefängnis, aber betet, dass wir offene Türen haben, um die Botschaft zu geben. Gib uns Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Und das Interessante ist, Paulus sagt das ja aus dem Gefängnis heraus. Für Paulus war der Umstand und der Kontext und das, was ihn bewegt hat, nicht entscheidend für das, was sein Herzschlag war. Sein Kontext hat ihn nicht davon abgehalten, zu sagen, ich habe hier eine Mission. Wir sind da unterwegs, um die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Auch wenn ich im Gefängnis sitze, gibt es immer noch etwas, wo Türen aufgehen können und ich da rein sprechen kann. Gib mir Möglichkeiten. Und das ist so entscheidend. Wisst ihr, manchmal stellen sich Leute auf die Straße mit Schildern und sagen, turn or burn. So ganz nach dem Motto, jetzt entscheide dich für Jesus oder wirst für immer in der Hölle brennen. Ich sage immer so, Leute denken manchmal, das wäre mutig. Ich finde, das ist richtig feige. Das ist überhaupt nicht mutig. Jeder kann sich da hinstellen. Wisst ihr, was mutig ist? Sich in das Leben von Menschen zu investieren, Teil zu werden von einem Menschen, von einer Freundschaft zu bauen und dann dran zu bleiben, echte Freundschaft zu bauen und dann zu beten, Gott, irgendwann wirst du mir eine Möglichkeit schenken, den Glauben da zu teilen. Ich werde mich nicht aufzwingen, ich werde auf den Moment warten, wo du mir eine Tür aufmachst. Das ist mutig, dein Leben zu teilen, dein Leben aufzumachen, dich reinzugeben, dran zu bleiben, durch Höhen und Tiefen zu gehen. Das ist, glaube ich, was sehr inspirierend ist auch für Menschen und nicht, wenn man sich einfach irgendwo am Straßenrand hinstellt. Und das kann jeder, oder? Aber echte Freundschaft bauen, das erfordert schon richtig Mut und auch dranbleiben. Und wie kriegen wir diese Impulse? Ich glaube, dass der Geist Gottes zu uns reden möchte in unserem Alltag. Dass er uns genau zeigt und sagt, hey, jetzt ist ein Moment, wo du es teilen kannst. Ich habe so eine Apple Watch, die redet mit mir. Ich bin am Arbeiten und dann vibriert die und die sagt, Zeit zum Aufstehen. Nun stehe ich auf. So, ich gehe spazieren und dann sagt sie, ich glaube, du machst Sport. Sag ich, willst du mich beleidigen? So. Die Apple Watch, die hat immer so wieder Signale und manchmal benutze ich das als Bild, um zu sagen, so redet Gott mit uns. Mitten im Alltag gibt er uns einen Gedanken und wenn wir darauf reagieren, merken wir, das ist ein gottgegebener Gedanke. Und ich will mal kurz eine Geschichte erzählen, wie ich das letztens erlebt habe. Wir hatten Ende September unsere Pastorenkonferenz, Stefan war auch da und auf dem Weg nach Hause hatte ich eine riesen Autopanne. Richtig blöd. 3 Stunden von zu Hause ist mein Auto liegen geblieben, eine richtig fette Rechnung vom Automechaniker und so und ich habe mich kurz aufgeregt. Ich dachte so, nein, das ist so teuer. Richtig großes Ding und dann ADAC gerufen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich so gesagt, okay, es gehört sowieso Gott. Also Gott, das ist dein Auto, also investiere ich in dein Auto. Und dann war das für mich erstmal so ein bisschen okay. Und dann musste ich einen Mietwagen holen und dann kam das Taxi. Und bevor ich ins Taxi eingestiegen bin, habe ich zu Gott gesagt, ich bin jetzt 40 Minuten mit dem Typen im Taxi, gib mir eine Möglichkeit, über dich zu sprechen. Und ich bin eingestiegen und ich sage so, okay, Smalltalk. Und, wie geht's? Was machst du sonst so neben Taxifahren? So, und dann kurz connected miteinander und dann habe ich gesagt, ja, ich habe 2 Kids und wie viele Kinder hast du? Und dann schaut er mich an und sagt, bis vor kurzem hatte ich noch 4, jetzt noch 3. Ich dachte so, oh, nee. Und dann erzählt er mir die Geschichte. Anfang des Jahres wurde seine jüngste Tochter vom Auto überfahren. Richtig dramatisch. Alle anderen Geschwister mussten das mit ansehen. Also das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst als Papa. Und ich rede mit ihm und ich merke, der ist komplett zerbrochen. So, und ich meine, 40 Minuten in einem Auto, das schaffst du nicht, die Antworten zu liefern, die es braucht, um so eine Situation aufzufangen, oder? Wie gehst du damit um und was bewegt dich da, wie verarbeitest du das? Und dann hat er mich so ein bisschen in sein Innenleben mit reingenommen und so, boah. Und dann sagt er, was machst du eigentlich? Er wollte das Thema wechseln. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Pastor. Und er so, ja, mit Gott habe ich abgeschlossen. Ja, also nach dem, was ich da erlebt, und dann habe ich gesagt, ich kann das voll verstehen. Und dass dein Blick ist, ich kann es total verstehen. Und ich sitze da und ich hatte 200 Euro in der Tasche, weil ich wusste, Taxifahrt kostet 100 Euro. Und ich höre, wie Gott zu mir redet und sagt, und die anderen 100 gibst du ihm. Ich so, ich habe eine fette Autorechnung, die ich gleich bezahlen muss. Und Gott sagt, die gibst du bitte ihm. Und ich habe echt gerungen damit. Und dann kurz bevor ich ausgestiegen bin, ne, habe ich ihn angeschaut und auf dem Parkplatz habe ich zu ihm gesagt, Ralf, du hast Gott vielleicht aufgegeben, aber ich glaube, ich sitze heute nicht aus Zufall hier in diesem Taxi, sondern ich darf dir sagen, dass Gott dich nicht aufgegeben hat. Und dass, wenn jemand dich verstehen kann, dann ist es er. Weil der Vater im Himmel weiß, was es bedeutet, wenn der eigene Sohn stirbt. Und da war ein Moment Stille und dann hole ich das Geld raus und ich habe gesagt, ich möchte einfach dich beschenken und dich bitten, mach irgendwas Schönes mit deiner Family. Dann schaut er mich an, guckt die 100 Euro an und sagt, nächste Woche wollte ich eigentlich in den Freizeitpark, aber wir sind finanziell echt knapp dran. Und jetzt kann ich es machen. Ich weiß nicht, was passiert danach. Es ist eine Möglichkeit, wenn wir bereit sind, auf Gott zu hören, auf die Impulse, die er setzt, einfach zu sagen, hey, inmitten von deinem Leid hat Gott dich nicht vergessen. Und ich hoffe einfach, dass es ein Samen war, der gesät wurde. Ich weiß nicht, ob ich den jemals treffen werde. Keine Ahnung. Aber dieses Gehorsam zu sein auf das, was Gott sagt, ist so wichtig. Okay, dritter Punkt. Wofür können wir beten? Gott, gib mir Weisheit, so zu leben, dass Menschen dich in meinem Leben sehen und mich dann danach fragen. Ich möchte so leben, dass Menschen in meinem Leben sehen, dass da irgendwas anders ist. Dass wenn sie mich anschauen, dass sie einen Unterschied sehen zu anderen Freundeskreisen. Dass sie einen Unterschied sehen in der Lebensgestaltung und der Lebensführung. Dass sie einen Unterschied sehen von der Hoffnung, die wir in uns tragen. Weil wenn wir für Veränderung bei anderen Menschen beten, dann beginnt Veränderung immer bei uns zuerst. Hudson Taylor hat mal so ein ganz tolles Zitat gebracht. Er sagt, spiel nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend dein Instrument. Dann beginne den Tag mit Gottes Wort und Gebet und komme zuallererst mit ihm in Einklang. Das ist ja, stellt euch mal vor, wenn hier die alle fertig sind und die gehen dann, geht alle nach Hause und dann fangen die erstmal an, alles zu stimmen. Das machen die ja alles vorher. Gitarre wird vorher gestimmt, Bassgitarre wird vorher gestimmt. Alles wird vorher gemacht, um ready zu sein. Und das ist der Gedanke für uns, Gott, wir wollen so ein Leben leben, dass es in Einklang gestimmt ist von dir. Und so wollen wir leben, damit Menschen das in unserem Leben sehen. Das sind so die 3 Gebete, die du vielleicht sprechen kannst, wenn es darum geht, dass du für deine Freunde betest. Also lass uns Gebet nicht unterschätzen. Und Wenn ich jetzt auf unsere Taufe schaue, wir haben nächste Woche wieder Taufe und jedes Mal bei unseren Taufen, wenn wir die Geschichten hören, sagt fast immer jemand, es gab Menschen, die für mich gebetet haben. Da gab es den einen Onkel, der als einziger in der ganzen Verwandtschaft mit Jesus unterwegs war und der hat für die Verwandtschaft gebetet. Und das ist immer darauf zurückzuführen, das kann gut sein, dass du die einzige Person bist, die für jemanden betet. Was für ein großartiges Privileg, oder? Ja, was soll ich beten für die? Was würdest du dir wünschen, dass man für dich betet? Das bete für deine Freunde. Wenn wir morgens aus dem Haus gehen, wir haben ein Ritual mit unserer Family, wir stehen in unserem Windfang und wir sehen dann unsere Nachbarschaft. Wir stehen da und ich bete für meinen Sohn, ich bete für meine Tochter, für meine Frau und dann beten wir für alle Nachbarn mit Namen, die uns aufgeschrieben haben, ihre Geschichten kennen, uns connected haben mit denen und ich sage, Gott, schenk ihnen den großartigsten Tag. Mach dich aufmerksam, irgendwie in ihrem Leben. Schenk Momente, gib uns Gelegenheiten, von Glauben an dich zu sprechen. Und ich glaube, das ist so kraftvoll, wenn wir für solche Momente beten. Wie machen wir das jetzt ganz praktisch? Und ich komme jetzt auf die Ziellinie. Ich habe gehört, dass, und Celine, vielleicht kannst du schon mal nach vorne kommen. Ich habe gehört, dass Leute Bilder und Fotos von ihren Freunden haben in ihrer Bibel und wann immer sie Bibel lesen, dass sie auch für ihre Freunde beten. Das ist vielleicht etwas, was du machen kannst. Wenn du sagst, ich bin eher digital unterwegs, ich habe hier so eine Pray First App, die ich euch kurz zeigen möchte. Vielleicht kann ich es mal sehen. Moment, ein weiter. Genau. Das ist eine ganz tolle App, die kann man auch auf Deutsch umstellen. Die wurde inzwischen übersetzt. Und da kannst du auch eine Liste anlegen von Namen, für die du betest. Und da gibt es auch unterschiedliche Formen zu beten, an denen du dich orientieren kannst. Eine ganz inspirierende App kannst du ganz gerne machen. Oder du verbindest es einfach mit einer Routine, die du sowieso schon machst. Vielleicht betest du, während du Zähne putzt oder was auch immer. Aber ich möchte heute einen ganz praktischen Schritt mit euch gehen. Ich möchte das Welcome-Team bitten, euch ready zu machen. Jeder von euch bekommt jetzt eine Fisherman's Friends-Packung. Und wenn ihr die bekommt, ganz wichtig, könnt gern loslegen, sie zu verteilen, ganz wichtig, nicht aufmachen, okay? So, jeder soll eine Packung bekommen. Fragst dich jetzt vielleicht, warum Fisherman's Friends? Weil Jesus der größte Fischer ist und wir sind seine Freunde. Okay? So. Damit haben wir die Brücke schon mal geschlagen, oder? Und was wir gleich machen werden, ist, ich werde euch gleich einen Moment geben und ich möchte euch bitten, dass ihr eine Person, von der ihr euch wünscht, dass sie Jesus kennenlernt, auf diese Packung schreibt mit dem Kugelschreiber, der auf eurem Platz liegt. Und ich wirklich eine Person, okay? Ein Namen da drauf schreiben. Es gibt immer so übermotivierte Christen, so, die dann irgendwie 10 Namen da drauf schreiben wollen. Schreib einen Namen, okay? Einen einzigen Namen. Und wann immer du diese Packung dann siehst, bete für die Person, die da draufsteht. Leg sie am besten irgendwo hin, wo du jeden Tag deinen Schlüssel nimmst, wo du das siehst und dann wirst du vielleicht täglich beten, dann vergisst du es vielleicht mal wieder und dann siehst du die Packung wieder. Und hier ist das Ding. Du darfst diese Fisherman's Friends Packung erst aufmachen, wenn sich die Person, die auf dieser Packung steht, für Jesus entschieden hat. Und dann verspreche ich dir, das wären die besten Fisherman's Friends, die du in deinem Leben gegessen hast. Und ganz ehrlich, Freunde, das funktioniert. Wir haben das als Kirche gemacht und wir erleben die krassesten Stories, wie Menschen sich für Jesus entscheiden. Und es wird im Gebet entschieden. Und wir werden gleich zusammen beten und für diese Menschen beten. Bevor es hier losging, ihr habt ja um 11 Gottesdienst, bei uns ist es um 10 und um 12. habe ich so reingeschaut in unseren 10 Uhr Gottesdienst und dann hat unsere Moderatorin auch den Gebetsmoment gemacht und das Dankgebet ging so. Es haben 4 Leute, ich habe es mir nachher nochmal angeguckt, 4 Leute haben geschrieben, die Person, die auf meiner Fisherman's Friends Packung stand, hat sich für Jesus entschieden. Es beginnt mit Gebet. Und lass mich dir sagen, dein bester Gottesdienst liegt noch vor dir. Warum? Es ist der Gottesdienst, wo die Person, die auf deiner Packung steht, neben dir sitzt. Und du betest. Gott, bitte mach, dass Stefan eine gute Predigt hält. Bitte lass es mit der Musik alles gut klappen. Bitte lass nicht schief gehen hier. Und du betest, weil du weißt, das ist der entscheidende Moment. Und wenn Stefan dann den Gebetsaufruf macht und sagt, gibt es hier jemand, der sich für Jesus entscheiden möchte, bitte schließt mal alle eure Augen. Wenn alle die Augen zumachen, nur du nicht. Weil du wirst rüberschielen. Und du wirst beten. Und du wirst hoffen. Und wenn du dann siehst, wie dieser Arm langsam hochgeht, werde ich dir sagen, es wird der beste Gottesdienst deines Lebens sein. Weil du gebetet hast und geglaubt hast und Gott die Bühne genutzt hat, die du gebaut hast, um ein Wunder zu tun. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Moment, oder habt ihr schon die Namen draufgeschrieben? Bei Düsseldorf, ihr seid schnell, ey. In Gifhorn läuft das alles ein bisschen langsamer. Wir sind auf dem Land. Okay, ihr habt alle Namen? Dann lade ich euch ein, aufzustehen. Nehmt mal eure Packung in die Hand. Wir wollen jetzt gemeinsam anfangen, für diese Person zu beten. Und es ist vielleicht ein symbolischer Akt, aber vielleicht streckt ihr eure Packung dem Himmel entgegen. Als Symbol, so Jesus, ich halte dir die Person hin. Und Jesus, wir danken dir so sehr für jede einzelne Person, die wir dir jetzt hinhalten. Jesus, wir danken dir so sehr für jede Geschichte, die du schreiben wirst. Jesus, wir danken dir, dass du diese Menschen liebst, dass du bereit warst, dein Leben für sie zu geben, dass du bereit warst, alles auf diese eine Karte zu setzen, um sie nach Hause zu bringen zu dir. Und Jesus, wir beten, dass du unseren Blick änderst auf diese Person. Jesus, wir beten, dass wir sie sehen, wie du sie siehst. Wir beten, Jesus, dass wir deinen Herzschlag für diese Person spüren können. Und Jesus, wir beten, dass du uns durch deinen guten Geist Möglichkeiten und offene Türen schenkst, um die gute Botschaft von Jesus weiterzusagen. Und Jesus, ich bete, dass es ein Raum hier wird, wo wir immer wieder uns die Geschichten erzählen werden, wie wir diese Packung öffnen, weil wir erlebt haben, wie du ein Wunder getan hast und Menschen gerettet hast. Jesus, wir beten, dass du Menschen rettest. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Du kannst gerne wieder runternehmen. Ja, vielleicht bist du hier heute Morgen und ich weiß, diese Predigt war ganz stark ausgerichtet auf Menschen, die Jesus schon kennen. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Dann will ich dir sagen, wir haben für dich gebetet, bevor du diesen Raum betreten hast. Wir haben mit dir gerechnet. Wir haben dich erwartet. Und vielmehr noch, Jesus hat dich erwartet. Und deswegen möchte ich diesen Moment nutzen, um dir die Möglichkeit zu geben, vielleicht einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Weil Jesus war bereit, den Himmel für dich zu verlassen. All das, was in deinem Leben verbockt ist, alles, was du nicht hingekriegt hast, all die Schuld, die du auf dich geladen hast, hat ihn nicht davon abgehalten, alles zu geben für dich. Er ist am Kreuz gestorben, um deine Schuld dir zu vergeben, um dir neues Leben zu geben. Eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft und eine Ewigkeit, die dir keiner rauben kann. Und dieses Geschenk möchte er dir an diesem Morgen machen. Und vielleicht mag jeder jetzt seine Augen schließen, außer der Freund, der dich mitgebracht hat. Schließt doch gerne eure Augen. Und ich möchte diese Frage in den Raum stellen. Ist jemand hier heute Morgen, der diesen Herzschlag Gottes spürt und sagt, ich möchte auf Jesus einen Schritt zugehen? Dann gib mir noch einen kurzen Handzeichen, dass ich für dich beten darf. Come on. 2 Personen gesehen, gibt's gerne wieder runternehmen. Gibt es noch eine Person, die das jetzt machen möchte, einen Schritt auf Jesus zugehen? Gib mir noch Handzeichen. Come on, Kirche, jetzt lass uns zusammen beten und die beiden unterstützen, oder? Wollen wir das machen? Come on. Ich bete vor und ihr mit ganzer Kraft hinterher. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst, dass du mich liebst und dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass du für mich gestorben bist, alle meine Schuld genommen hast und mir ein neues Leben schenkst. Heute entscheide ich mich für dich. Ich will alles geben für dich. Jesus, heute sage ich, du bist meine Nummer eins. Für immer und ewig. Für immer und ewig. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns einen Riesenapplaus geben. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, füll die Kontaktkarte aus, geh auf unser Gebetsteam zu und lass uns schauen, dass wir dich begleiten dürfen, weil das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben und die besten Tage liegen noch vor dir, weil Jesus mit dir geht. Amen. Amen.